Herzlich willkommen zu Trauma at Work, der einzige Podcast im Dachli-Raum, der Traumakompetenz in die Führungsetagen bringt. Für Leader, die Wertschätzung und Wachstum in ihrem Team fördern wollen. Und hier ist deine Gastgeberin, Ivana Schaaf.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Trauma at Work Podcast. Heute treffe ich Dr. Diana Schaffer in Wien. Hallo Diana.
Hallo Ivana.
Du bist klinische Gesundheitspsychologin und Medizinwissenschaftlerin mit Sitz in Klagenfurt am Wörthersee.
Genau.
Und in Wien. Und du bist auch viel online zu finden.
Ganz genau so ist es.
Und du hast ja zunächst Organisationspsychologie und dann auch Gesundheitspsychologie studiert?
Naja, es war so, ich habe zuerst Informatik studiert und bei meiner Geburtstagsparty hat ein Mädchen geläutet und gesagt, sie sei aus der Psychiatrie ausgebrochen, ob sie bei mir schlafen könne. Und dann habe ich mich eine Zeit lang um sie gekümmert und aufgrund dessen bin ich in Psychologievorlesungen gegangen, weil ich sie einfach besser verstehen wollte.
Mhm.
Dadurch bin ich auf die Gruppendynamik gestoßen, wo ich einfach für mich selbst unglaublich viel hinausziehen konnte. Und so bin ich in die Organisationspsychologie und Unternehmensberatung gerutscht.
Mhm.
Und habe gleichzeitig den Master in der Psychologie gemacht. Ja, und so bin ich dort gelandet, wo ich jetzt bin. Und daher ich auch die Möglichkeit haben wollte, mit kranken Menschen zu arbeiten, habe ich den klinischen und Gesundheitspsychologen gemacht, der damals eben noch Gesundheitspsychologe und klinischer Psychologe gemeinsam war.
Das ist dann die außeruniversitäre Ausbildung, was jetzt gerade alles irgendwie umorganisiert wird, oder?
Es verändert sich momentan permanent ein bisschen. Es ist ein bisschen zu vergleichen mit dem Turnus, den Ärzte machen.
Ah ja.
Das heißt, man hat dann nach der universitären Ausbildung noch einen Universitätslehrgang, wo man ein Jahr lang noch klinische Besonderheiten lernt und gleichzeitig in einer Einrichtung wie in einer Klinik arbeitet, um praktische Erfahrungen zu machen.
Und du hast ja dann auch noch dein Doktorat in Medizinwissenschaft abgeschlossen.
Ganz genau, über die Universität Rostock, wo ich zu Burnout und Migräne dissertiert habe.
Ja, wow, das ist natürlich ein sehr im Moment sehr wichtiges Thema mit einer sehr häufigen Diagnose, ne?
Naja, die Findings waren wirklich spannend, weil eigentlich eine Hauptaussage die war, dass wenn jemand sehr häufig unter Migräneattacken leidet, dass es Sinn macht, bei dieser Person nachzuschauen, quasi, ob nicht der Weg ins Burnout nicht mehr besonders weit ist.
Ja.
Also wer bei Migräne hochscored, der scored auch in vielen Skalen der Burnout-Diagnostik-Instrumente sehr hoch.
Ich merke schon, wir sind jetzt im Fachjargon der Therapeutin.
Das passiert immer wieder ganz automatisch.
Ja, ich habe tatsächlich doch noch mal eine Frage. Du hast es gerade eben schon einmal angedeutet, aber der Weg ist ja sehr spannend. Also, dass du zunächst über die Organisationspsychologie und Informatik, der hat dich ja zuerst über diesen Weg geführt.
Ja, es war so, ich hatte eigentlich nie vor, aktiv im klinischen Bereich zu arbeiten, weil mein Ansatz war immer der, wenn möchte ich etwas verändern können. Und ich hatte das Glück, dass ich schon im Studium Otto Frühbauer kennengelernt habe, einen ausgesprochen guten Unternehmensberater, der Gruppenintelligenz einsetzt, um Dynamiken in Unternehmen wirklich umzudrehen, und konnte ihn auch bei Trainings begleiten. Und daher war mir schon sehr früh klar, sowas in die Richtung möchte ich auch machen, weil ich da gesehen habe, dass ich in kurzer Zeit viel Positives bewirken kann. Und das ist etwas, was mir wichtig ist. Und als ich auch in diesem Bereich gearbeitet habe, bin ich über ein Buch auf eine Methode gestoßen, mit der man das Traumagedächtnis verändern kann. Diese Methode ist EMDR, die habe ich erlernt und das hat mich in den klinischen Bereich gebracht. Und das hat mich auch dazu motiviert, da mehr zu machen, weil ich wirklich bemerkt habe, ich kann das Leben von vielen Menschen in absehbarer Zeit verändern.
Nicht in 165 Stunden.
Ganz genau so ist es.
Ja, also das ist natürlich, das möchte ich ja auch noch erwähnen, dass du auch EMDR Europe Practitioner und Consultant bist. Und was mir auch noch wichtig ist, ist überhaupt erstmals den Zuhörerinnen zu erzählen, wie ich dich gefunden habe.
Sehr gerne.
Ich weiß gar nicht, ob du das schon weißt. Also ich habe zumindest den Eindruck, dass du genauso wie ich auf der Suche nach wirklich den wirkungsvollsten und effizientesten Methoden bist für deine Klientinnen und für deine Klienten.
Ganz genau.
Und das spricht ja auch dafür, dass das EMDR dir quasi über den Weg gelaufen ist. Und mein Weg zu dir, der führt tatsächlich über die USA. Denn in Kalifornien wurde ich ja dann auf das IMTT oder EMTT?
IMTT, ja genau. Image Transformation Therapy.
Genau. Wurde ich aufmerksam. Dahinter steht ja Dr. Robert Miller. Und der hat es ja auch auf der Grundlage von EMDR entwickelt. Und irgendwo ist es dann naheliegend, wenn man sich für diesen Themenbereich interessiert, würde ich jetzt behaupten, landet man früher oder später auch bei dieser Methode. Und ja, und ich glaube, du bist sogar die einzige Person im deutschsprachigen Raum, die dann jetzt sogar seit neuestem
unterrichtet,
also dort im IMTT Ausbildungen anbietet, die sogar zertifiziert sind.
Ganz genau so ist es, ja.
Wir kommen später ganz bestimmt noch auf die Methode zu sprechen. Ich habe dich dann letztendlich online quasi kennengelernt in dem Interview, was du mit Dr. Miller führtest, und später dann durfte ich dich live kennenlernen in deinem Seminar bei der Akademie für Traumatherapie
in
Wien.
Ja, genau.
Ja, also so ist sozusagen der Weg zu dir.
Das wusste ich tatsächlich nicht, dass du eigentlich über den Weg mich gefunden
über
hast.
Über den kleinen Umweg,
ja,
der
genau,
USA.
Genau.
Ja, und ich habe was Tolles auf deiner, du hast gerade den Herrn Otto Meyer hast du schon erwähnt.
Du
hast den Otto Frühbauer erwähnt.
Genau, ja.
Also es gibt noch ein wunderbares Zitat auf deiner Website von Klaus Otto Meyer und Karl Pelzer. Das verdeutlicht auch nochmal, wie breit das Traumaspektrum sein kann. Das möchte ich einmal vorlesen. Wenn Menschen ein psychisches Trauma erleiden, erleben sie in schmerzender Weise Dinge, die sie bis dahin in ihrer Welt für unmöglich hielten. Sie verlieren den Boden unter den Füßen. Das Vertrauen in die Welt und in sich selbst und manchmal auch die Sprache. Das fand ich ein wirklich schönes Zitat, was auch, wie gesagt, das breite Spektrum nochmal verdeutlicht. Jetzt würde ich tatsächlich aber einmal so aus mit deinen eigenen Worten hören, wie du Trauma beschreibst.
Naja, es gibt beim Trauma das wirklich erschütternde Trauma. Das Trauma, wo man sein Leben lang vor irgendetwas Angst hat und das dann vielleicht wirklich eintritt. Oder man einen Unfall hat, der von einem Moment auf den anderen das ganze Leben komplett umstrukturiert auf eine negative Art und Weise. Und das ist das, was in vielen Fällen zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führt. Das ist das, wo man dann wirklich wochenlang, monatelang nicht schlafen kann, bei jedem Trigger, der das Nervensystem, also den Körper daran erinnert, wieder in eine Schockstarre führt, wo man permanent unter Angst leidet, wo man entweder überhaupt keine Energie hat oder so übererregt ist, dass man sich selbst nicht mehr unter Kontrolle hat und wo es vielleicht sogar so ist, dass man Schwierigkeiten hat, über das, was passiert ist, zu sprechen, das Ganze in Worte zu fassen und gleichzeitig einem der Geist die Bilder von dem, was passiert ist, immer und immer wieder vor Augen führt. Das ist dann wirklich die klinische Form einer posttraumatischen Belastungsstörung. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber auch diese kleinen, fast traumatischen Ereignisse, die sich einfach in unser Gedächtnis so einbrennen, dass sie lange, lange nachwirken und lange einfach Impact auf unseren Geist und unseren Körper haben. Und das kann zum Beispiel sein, dass wir ein kleines Kind sind, wir sind in der Volksschule, wir gehen motiviert in die Schule, wir wollen was lernen. Und dann ist da auf einmal ein Lehrer, der einem nur vermittelt, dass man blöd ist. Ein Lehrer, der einem sagt, man macht nur Fehler, man tanzt nur aus der Reihe, man kriegt nichts auf die Reihe und aus einem wird nie was werden. Und das prägt sich dann tief ins Gedächtnis ein. Und dieser Lehrer hat vielleicht eine ganz besondere Frisur, und zwar so einen relativ kahlen Kopf in der Mitte und außen rundherum ist ein Haarkranz. Und jetzt wächst diese Person heran und entwickelt sich gut, ist gescheit, macht die Schule, macht ein Universitätsstudium, arbeitet in einem Job und irgendwann, die Person ist 35, wird ein neuer Vorgesetzter vorgesetzt. Und plötzlich erlebt die Person etwas, was sie gar nicht kennt. Und zwar jedes Mal, wenn sie vor dem Chef sprechen muss, erstarrt sie plötzlich.
Mhm.
Plötzlich fällt diesem Menschen nicht mehr ein, was er oder sie sagen wollte. Plötzlich fehlen die Worte. Plötzlich beginnen die Hände leicht zu zittern und schwitzig zu werden. So wie wenn sie ganz aufgeregt und nervös wäre. Und spannenderweise hat dieser Vorgesetzte die gleiche Frisur, wie dieser Lehrer hatte.
Mhm.
Also auch diese Glatze mit diesem Haarkranz rundherum. Und das, was da passiert ist, es wird diese alte Situation getriggert.
Mhm.
Das Wort Trigger kennen wir von der Pistole, wo halt auch der Trigger ist, also auf Deutsch der Auslöser. Und wenn man jetzt nur den Auslöser alleine hat, dann passiert ja nichts.
Mhm.
Aber der ist mit der Patrone verbunden. Und indem der Trigger gezogen wird, wird die Patrone hinausgeschleudert. Und genauso ist es auch bei einem psychologischen Trigger. Das bedeutet, ein jetziges, eigentlich nicht damit in Verbindung stehendes Ereignis bewirkt im Nervensystem eine Reaktion, die uns so reagieren lässt, wie es eigentlich für eine längst vergangene Situation angemessen gewesen wäre.
Mhm. Ich möchte noch mal kurz auf diese Situation zurückkommen, die ich interessant finde, weil sie ist nicht selten. Also, dass du dieses Beispiel erwähnst, ist erstaunt mich dann, weil es doch in Coachings mir auch häufiger über den Weg läuft. Diese Situation von Lehrer oder ich sage jetzt mal Lehrererfahrung, die vielleicht sogar dann zu einem so traumatischen Ereignis geworden ist, dass sie sich im Körper eingebrannt hat, ja.
Genau, ja.
Und die dann hinterher durch so eine optische, also einfach durch diese Ähnlichkeit ausgelöst wird, obwohl die Person vielleicht sogar nicht mal die Charaktereigenschaften hat. Ja, daran erkennen wir aber ja nochmal auch, dass da schon ein gewisser seelischer Schmerz in diesem Kind entstanden ist durch diese, ich sag jetzt mal, Lehrererfahrung.
Es ist ein Schmerz entstanden und es ist eine Angst entstanden.
Mhm.
Und diese Angst wurde vom Körper nicht vergessen.
Mhm.
Und obwohl wir dann erwachsen sind und obwohl wir uns jetzt wirklich gut wehren könnten, fühlen wir uns noch immer so ausgeliefert wie damals.
Mhm.
Ähnlich wie dieses Beispiel vom Zirkuselefanten, der als kleiner Babyelefant an einem Blockpfahl angebunden wird und da versucht zu entkommen und sich loszureißen, aber nicht stark genug ist. Und er ist es halt gewohnt, dass er da nicht entkommt. Und jetzt wird er älter und wird zu einem riesengroßen Elefant und der Blockpfahl ist eigentlich etwas, was er ohne viel Kraftaufwand wegschleudern könnte. Aber da er ja gelernt hat, dass er hilflos ist, bleibt diese Hilflosigkeitsreaktion erhalten und er probiert es gar nicht anders.
Das, was du eben beschrieben hast, so dieses Erstarren und auch dieses Schweißausbrüche bekommen und vielleicht auch eben dann tatsächlich die Sprache in dem Moment nicht finden, das ja ist ja durchaus auch eine Form von Stressreaktion. Und wir haben ja sehr unterschiedliche Punkte, sage ich mal, als Menschen subjektiv, wo so eine innere Not durch so einen Stress ausgelöst wird. Ich habe da mal in einem tollen Buch von Professor Richard Lazarus, das ist in Deutsch immer Lazarus, ja, aber das ist natürlich nicht die richtige Aussprache. Also da heißt es, eine traumatische Erfahrung geht immer mit starkem Stress einher, jedoch hat nicht jedes aufreibende Ereignis eine traumatisierende Wirkung. Wir haben aber jetzt gerade an so einem, ja, wie man sagt, so vermeintlich einfachen Beispiel gesehen, dass es durchaus ja wirklich sehr individuell ist, ja, wie jemand etwas abspeichert als eine Stressreaktion. Vielleicht kannst du noch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erläutern, ab wann wird aus einem Stress ein traumatischer Stress?
Naja, man unterscheidet jetzt in der Fachsprache unter der wirklichen posttraumatischen Belastungsstörung. Das ist wirklich dieses klinische Bild, das mit Flashbacks, also einem Wiedererleben dieser Situation, mit einem permanenten Hyperarousal, das heißt einer Überreaktion des Körpers, Schlafstörungen, Konstriktion, also so einer Erstarrungsreaktion einhergeht und meistens nach wirklich großen Erlebnissen passiert. Diese großen Erlebnisse sind zum Beispiel eine Gewalterfahrung oder ein Unfall oder eine Naturkatastrophe, solche Dinge. Aber dann ist es auch so, dass man oft kleine belastende Erlebnisse erlebt, die sich im Geiste und im Körper eben einbrennen und die auch später noch Grundlage für verschiedenste psychische Probleme sind. Und diese Probleme sind jetzt vielleicht nicht so, dass sie wirklich den diagnostischen Kriterien von so einer PTBS, posttraumatischen Belastungsstörung, entsprechen, aber dennoch so sind, dass sie einschneidend im Leben dieser Person sind und auch mit Symptomen einhergehen.
Naja, oder in dem Beispiel, wie du gesagt hast, so die Beziehung beeinträchtigen im Endeffekt und die Kommunikation. Ne?
Genau, das heißt, diese Person ist dann in so einer Situation, wo etwas getriggert wird, nicht mehr Herr ihrer Sinne. Mhm. Sie kann sich jetzt nicht mehr so kontrollieren wie normalerweise. Mhm. Es fühlt sich belastend an, es fühlt sich stressreich an. Mhm. Und das ist eben etwas, wo ich sage, das muss nicht sein, weil man es eben mit den richtigen Methoden auflösen kann und dadurch einfach Lebensqualität gewinnt und auch in den Situationen performen kann, in denen man sonst nicht performen kann. Mhm. Anderes typisches Beispiel neben dem mit dem Vorgesetzten ist zum Beispiel, wenn man Reden halten muss.
Ja.
Sehr viele Menschen haben Angst davor, vor einem größeren Publikum zu stehen. Mhm. Da geht es auch um eine körperliche Stressreaktion. Mhm. Und wenn man versucht, die unter Kontrolle zu bringen, ist es trotzdem sehr anstrengend. Mhm. Wenn man jetzt aber den Kern bearbeitet und diese Angst loslässt, also diese Angst vorm Scheitern oder im IMTT, wenn man das genauer zurückverfolgt, kann auch eine Angst davor dahinter stehen, wie ein Verlierer dazustehen. Mhm. Oder eine Angst davor, an Status zu verlieren. Weil evolutionär gesehen würde es ja bedeuten, wenn wir Status verlieren, dass unsere Überlebenschancen unterminiert werden. Mhm. Und das ist dann wieder etwas Essentielles. Und wenn wir es schaffen, dass wir das loslassen, ich sage ganz bewusst nicht überwinden, sondern wirklich loslassen, dann können wir auf die Bühne gehen und das Ganze im besten Fall sogar genießen.
Mhm. Und wir haben jetzt so ein biografisches Ereignis in der frühen Kindheit, wo wir zumindest viele, sage ich mal, in irgendeiner Form Erinnerungen haben, angesprochen. Also Schule kann, glaube ich, tatsächlich jeder irgendwas dazu erinnern oder auch konkretere Situationen mit vielleicht MitschülerInnen oder mit eben auch Lehrpersonen. Es ist ja sehr, sehr wichtig, das also sozusagen so im biografischen Verlauf zu beobachten. Und es gibt ja durchaus Situationen im biografischen Verlauf, wo es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass die traumatisierend sind. Da erinnere ich mich noch, wie wir da im Seminar auch nochmal auf die ACE-Studie eingegangen sind. Vielleicht magst du das nochmal erläutern, das mit deinen Worten?
Na, diese Studie sind die Adverse Childhood Experiences. Mhm. Eine Studie, die erstmals in den USA gemacht wurde mit
17.000
Teilnehmern, später in anderen Ländern repliziert wurde und immer zu sehr ähnlichen Ergebnissen geführt hat. Mhm. Und zwar hat man den Teilnehmenden 10 Fragen gestellt, die einfach mit Ja oder Nein zu beantworten waren. Und jede dieser Frage gab einen Hinweis auf ein potenziell traumatisierendes Ereignis. Mhm. Sowas wie zum Beispiel, gab es körperliche Gewalt in der Familie? Mhm. Oder gab es psychische Erkrankungen in der Familie? Oder gab es sexuellen Missbrauch oder Ähnliches?
Ja.
Und mit jedem Ja bekam der Teilnehmende einen Punkt und mit jedem Nein keinen Punkt. Und das hat man dann mit dem aktuellen Gesundheitszustand korreliert, und zwar einerseits mit dem psychischen Gesundheitszustand, mhm. also liegen psychische Erkrankungen wie Depressionen, Süchte etc. vor, mhm. aber auch mit körperlichen Erkrankungen wie Krebserkrankungen, Diabetes, Übergewicht und auch Autoimmunerkrankungen.
Mhm.
Und das Erschreckende an dieser Studie war, dass umso höher die Punktezahl war, umso höher war die Wahrscheinlichkeit, auch an körperlichen Erkrankungen zu leiden.
Hm. Oh, das ist, also ich fand das auch sehr erschreckend. Ich fand auch, man kann natürlich jetzt sagen, okay, das betrifft Menschen in den USA, aber du hast es schon gesagt, die wurde repliziert. Die wurde sogar auch 20 Jahre später, muss man sagen, 20 Jahre später.
Genau.
Also das ist wirklich was, wo ich dachte, wow, ist es jetzt so, dass wir immer mit einer Verzögerung von so einer langen Zeit darauf warten müssen, bis so wichtige Erkenntnisse zu uns rüberschwappen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass sie dann in Deutschland wiederholt wurde, in einer sehr viel kleineren Fallzahl.
Aber dennoch sehr hohen Fallzahl.
Aber dann wiederum ja, genau, höher als wenn man nur so einzelne Fallvignetten, ne? So nennt man die ja.
Höher als eine Masterarbeitsstudie auf jeden Fall.
Genau. Also ja, ich glaube irgendwas um 2400, das stimmt. Das ist natürlich schon eine hohe Zahl, aber verglichen mit den 17.000 dann doch wieder weniger. Aber wichtig ist ja, es sind exakt, also die
Ergebnisse sind die gleichen.
Genau. Und trotzdem ist es, ich habe nicht den Eindruck, dass es hier irgendwo im deutschsprachigen Raum so außerhalb vielleicht von so einem Expertinnenkreis
berücksichtigt wird.
Hast du, also das deckt sich da deine Erfahrung so das mit meiner?
Oder? Also würde ich mich jetzt nicht aktiv mit Traumatherapie beschäftigen und hätte das recherchiert, dann hätte ich wahrscheinlich nie davon erfahren.
Mhm.
Auch nachdem ich ein gesamtes Psychologiestudium inklusive klinischer und Gesundheitspsychologen gemacht habe.
Da ist nicht unbedingt Trauma ein Schwerpunkt. Das ist ein Schwerpunkt, den man sich nochmal selbst erarbeiten muss.
Genau, genau.
Ja. Ja, das wundert mich tatsächlich sehr. Denn da könnte man ja schon noch, glaube ich, viele Leiden anders behandeln, wenn man diese Fragen viel systematischer nur angehen würde.
Und auch, weil das eine ist, von einem Problem zu wissen. Das andere ist, dieses Problem zu verhindern.
Mhm.
Und jetzt wäre es natürlich interessant, ob diese Gesundheitswerte sich verbessern würden, wenn diese Menschen wirklich heilende Traumatherapie bekommen würden.
Mhm.
Oder ob vielleicht manche dieser Effekte sogar reversiert werden können.
Mhm. Ja, das sind schöne Fragen, mit denen wir uns jetzt heute in dem Gespräch gar nicht leider weiter vertiefen können. Ich möchte tatsächlich jetzt nochmal so auf das ganz Konkrete kommen. Was passiert bei diesem traumatischen Stress im Gehirn und auch im übrigen Körper?
Das, was passiert ist, wenn es jetzt wirklich ein traumatisches Ereignis ist, es passiert etwas und das Ganze überfordert einen so stark, dass man in eine Art Schock verfällt. Und dieser Schock kann eine Starre bewirken. Er kann aber auch bewirken, dass wir weiter funktionieren, während wir keine Schmerzen mehr spüren und keine Emotionen mehr spüren. Und das hat vielen Menschen schon das Leben gerettet. Man stelle sich einen Autounfall vor, wo man relativ schmerzhaft verletzt wurde, aber nicht lebensbedrohlich. Und dadurch, dass man den Schmerz nicht spürt, kann man vielleicht aus dem Auto flüchten und den, der neben einem sitzt, auch retten. Würde man aber den vollen Ausmaß des Schmerzes spüren, würde man das vielleicht nicht können, weil einen das so sehr überfordern würde. Aber das Ganze hat einen Preis. Und zwar funktioniert die Verarbeitung im Gehirn nicht so, wie sie normalerweise funktioniert. Mhm. Der Hippocampus, der für die Einspeisung von Erinnerungen, also da stark involviert ist, in dem befinden sich Corticoid-Rezeptoren. Mhm. Und wenn jetzt ganz viel Cortison an diesen Rezeptoren andockt, dann kann dieser Hippocampus die Informationen nicht mehr an die anderen Gehirnregionen so wie normalerweise weiterleiten und damit richtig verarbeiten und als eine vergangene Erinnerung einspeisen. Damit bleibt es irgendwo in den unteren Regionen, die für Emotionen zuständig sind, wie im limbischen System quasi stecken. Das ist jetzt eine ganz vereinfachte Erklärung, muss ich dazu sagen.
Ich möchte es tatsächlich noch mehr vereinfachen, weil ich habe dieses schöne Bild noch vor Augen. Ne? Du hast uns damals so das erklärt mit einer Faust.
Na, wenn man eine Faust macht,
genau,
und die andere Hand darüber legt, mhm, dann hat man dort, wo das Handgelenk ist und darüber, hat man sowas wie den Hirnstamm. Das ist das Reptiliengehirn. Das heißt, jede Eidechse hat das auch,
ja.
Aber da ist noch nicht besonders viel Emotionsverarbeitung drin. Mhm. Dann das, was bei der gleichen Hand so der Zeigefinger und der Daumen ist, ist das limbische System. Das ist dieses System, das für Emotionen zuständig ist, das für Angst, also das macht, dass man Angst spürt und die dann auch im ganzen Körper spürt, natürlich gemeinsam mit dem anderen System von den Reptilien, aber halt das Ganze differenzierter macht. Das aber auch dafür zuständig ist, dass man Liebe und Zuneigung spüren kann. Mhm. Und die andere Hand, die sich über das Ganze draufstülpt, ist dann der Kortex und der Neokortex. Mhm. Das sind die neuen Regionen. Mit neu meine ich, wir Menschen haben sie, die Säugetiere haben sie, aber alles, was davor kommt, hat es nur in sehr eingeschränktem Maße.
Also die später entwickelten.
Ganz genau, so ist es, ja. Mhm.
Ja, wir sitzen jetzt übrigens gerade hier und halten beide so die Hände, so Faust und die andere Hand drumherum. Das könnt ihr, die Zuhörenden, natürlich auch machen, sofern sie nicht irgendwie hinterm Steuer sitzen, um sich das nochmal zu veranschaulichen. Das ist, also mir hat das dann sehr geholfen, dass ich auch ein Stück weit das, was eigentlich passiert, wenn der Körper in diese Alarmbereitschaft geht und was dadurch dann nicht passieren kann.
Ja, ja. Ja, wenn wir es mit diesem Bild weiterspielen, sagen wir, die linke Hand ist die Faust, die rechte Hand legt sich über die Faust. Die linke Hand symbolisiert das limbische System und das Reptiliengehirn und die rechte den Kortex und den Neokortex, das heißt die Strukturen, die für unser logisches, reflektiertes Denken unter anderem auch zuständig sind.
Und auch für das Bewusste.
Und auch für das Bewusstsein.
Verarbeiten diese Emotionen jetzt gerade. Nehmen wir mal wieder das Beispiel von dem Trigger durch die Ähnlichkeit mit dem Lehrer.
Das ist dann so der Teil vom Gehirn, der sagt, aber schau, du bist doch jetzt in dem Büro und das ist ein netter Chef und der hat dir gerade eine Beförderung gegeben und der tut dir doch nichts, also kannst du dich ruhig entspannen.
Dafür muss ich aber wahrscheinlich erstmal verstehen, dass ich gerade eine Emotion spüre, die nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun hat.
Und das Blöde ist halt, dass wenn jetzt so eine Stressreaktion da ist, dann geht die rechte Hand von der linken Hand weg und die beiden Hände
kommunizieren
haben
nicht miteinander.
Keine Verbindung mehr zueinander. Mhm. Und das bedeutet, die linke Hand, die linke Faust steht vor dem Chef und hat Angst.
Ja.
Und die rechte Hand ist nicht mehr in der Lage, ihm die Hand zu geben und Mensch zu sein.
Also das ist dann die Kampf oder oder eben in dem Kampf oder starre Reaktion,
ja, genau,
die sich dann
genau
äußert. Naja, Kampf, das auch, passiert durchaus auch dann oft.
Das sieht man in Beziehungen immer wieder. Mhm. Wenn sich jemand in die Enge gedrängt fühlt, dann geht er manchmal mit dem Partner so um, dass er sich danach fragt, ui, wieso habe ich jetzt so gebrüllt?
Mhm.
Und
wieso habe ich so reagiert?
Ja.
Diese Reizreaktionsabläufe entziehen sich dann eben genau unserer rationalen Bewertung in dem Moment. Und wir befinden uns ja eher dann quasi emotional in der Vergangenheit. Kann man das so sagen?
So ist es, ja. So ist es, ja. Mhm. Unser Körper reagiert auf die jetzige Situation, so wie er in der Vergangenheit gelernt hat zu reagieren, ohne dass es für das Hier und Jetzt auch noch annähernd angemessen wäre.
Mhm. Naja, jetzt kann man das halt einerseits reflektieren, weil man feststellt, man gerät immer wieder in diese Situation oder auch in diese Misskommunikation oder, ne?
Ja, es ist schön zu verstehen, was da abgeht, aber es ist dann traurig, wenn man zwar versteht, was abgeht und weiß, woher das Problem kommt, aber das Verhalten in dem Moment trotzdem nicht verändern kann und auch diese Angstreaktion trotzdem nicht unterbinden kann oder vielleicht sich selbst sagen kann, so wie ich es vorher als Beispiel genannt habe, ja, schau, du bist jetzt im Büro des Chefs und er ist total lieb zu dir und es passt eh alles, aber trotzdem beben meine Hände nach wie vor und mein Herz rast und ich schwitze so sehr, dass ich eigentlich das Leiberl nach dem Termin wechseln sollte.
Mhm. Ja, also ich weiß, dass das kognitiv natürlich zwar erfassbar ist, aber dass man mit allein, das ist etwas, was einfach mit reiner Willenskraft nicht zu lösen ist.
Genau.
Und an der Stelle wird ja dann auch so etwas wie IMTT bedeutsam.
Image Transformationstherapie auf Deutsch oder Image Transformation Therapy auf Englisch.
Mhm. Vielleicht kannst du das jetzt erläutern, dass wir das nochmal ein bisschen genauer verstehen, was sich dahinter verbirgt.
Das Ganze habe ich so entdeckt, dass ich eben lange mit EMDR gearbeitet habe, aber das dann an Grenzen gestoßen ist. Einerseits dann, wenn ein Klient, eine Klientin sehr belastet war und das Ganze zu bearbeiten, zu belastend war, um es auszuhalten.
Mhm.
Das andere ist, dass es manchmal gar nicht klar ist, wo das ganze Problem herkommt und man auch nicht wirklich die Ursache im Bewussten findet.
Mhm.
Und so bin ich überhaupt auf Dr. Robert Miller ursprünglich gestoßen, weil es unglaublich gut ist, um Süchte zu bearbeiten oder zu behandeln.
Mhm.
Denn eine Sucht kann man sich vorstellen wie ein quasi positives Trauma. Genauso wie sich ein negativer Moment in das Hirn einbrennen kann, kann sich auch ein positiver Moment in das Hirn einbrennen. Und wenn das jetzt verbunden wird mit einem Verhalten oder einer Substanz, dann ist plötzlich ein Überbedürfnis da, dieses Verhalten oder diese Substanz zu konsumieren. Und wenn sich jetzt so ein Verhalten mit einem Gefühl fixiert, dann probieren wir immer wieder über dieses Verhalten, dieses positive Gefühl heraufzubeschwören.
Mhm.
Und besonders, wenn das ein Gefühl ist, das eigentlich existenziell für uns ist, wie zum Beispiel das Gefühl von Zugehörigkeit, von Sicherheit, von Geborgenheit, von Angenommensein und wir sowieso ein Defizit in dem bei diesem Gefühl haben und jetzt plötzlich erleben, dass wir dieses Gefühl bekommen, wie zum Beispiel, wir zünden die erste Zigarette an und alle Freunde sagen, wow, super, du gehörst jetzt zu uns.
Mhm.
Dann verbindet sich auf einmal dieses Gefühl von Zugehörigkeit, von dem ich immer zu wenig hatte, mit dem Geschmack der Zigarette und plötzlich möchte ich unbewusst immer dann, wenn ich ein bestimmtes Gefühl spüren möchte, also dieses Gefühl der Zugehörigkeit spüren möchte, zünde ich mir eine Zigarette an.
Mhm.
Und weil ich ja dieses Zugehörigkeitsgefühl, weil das so existenziell für mich ist, kann ich mir das nicht einfach abgewöhnen. Insbesondere dann, wenn ich da ein Defizit habe.
Mhm.
Ja, das ist.
Das, wir haben, ich, mir fällt gerade auf, dass wir haben jetzt tatsächlich schon mehrfach auch das EMDR einfach nochmal so in den Raum gestellt. Ich habe das auch durchaus in einem Grundlagen, also in einer Episode mit einer ganz, ganz kurzen Einführung erläutert, was das genau ist. Aber vielleicht kannst du das auch nochmal erläutern, dass wir dann hinterher das EMDR nochmal von dem EMTT abgrenzen.
Also EMDR steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
Sehr kompliziert auszusprechen.
Das heißt, Augen hin und her bewegen und damit Sachen verarbeiten. Und dieses EMDR wurde 1986 auch in Kalifornien entwickelt und ist dann einen langen, schwierigen Weg von verschiedenen Studien etc. durchlaufen, um auch wirklich mittlerweile wissenschaftlich anerkannt zu sein und ist eine hocheffiziente Methode der Traumatherapie, wo man sich auf das, was passiert ist, noch einmal fokussiert, der Therapeut die Augen anleitet, bestimmte Bewegungen, also Rechts-Links-Bewegungen zu machen und dadurch das Gehirn angeregt wird, sich noch einmal mit diesem belastenden Material neu zu beschäftigen, um dann drauf zu kommen, hey, ich bin jetzt in Sicherheit und das, was passiert ist, ist in der Vergangenheit und braucht mir jetzt keine Angst mehr zu machen.
Könnte man sagen, dass dann quasi, wenn wir unsere Fäuste jetzt nochmal wieder nehmen, dass da die Kommunikation zwischen den verschiedenen
das ist ein sehr schönes
Arealen
Bild, ja.
Dann möglich wird?
Genau, so kann man sich das vorstellen.
So ganz abstrakt.
Oder ganz bildlich eigentlich.
Ja, also ich meine, gut, wir reden ja auf der kleinsten, wir reden ja wirklich auf der kleinsten Einheit unseres Körpers. Ich meine, wir reden ja über Zellen.
Ja, genau, genau.
Das ist ja
Zellen,
auch,
die feuern oder nicht
ja,
feuern.
Ja, wie sagt man auch so schön, Cells that fire together, wire together. Und wir wollen nicht immer das befeuern, was uns hinterher nicht gut tut. Sondern
ganz
wir wollen,
genau, ja, genau.
Wir wollen, dass
genau,
die
genau.
Zellen sich so befeuern, dass daraus gute Reaktionen und gute Handlungen erwachsen können.
Genau.
Mhm. Ja, und dann auf dieser Basis ist jetzt dieses EMTT entstanden und da stelle ich mir das jetzt nochmal ganz anders vor. Also ich stelle mir vor, dass da auch noch viel mehr, also rein vom Namen her, viel mehr mit Bildern gearbeitet
ganz
wird.
Genau so ist es. Mhm. Also nachdem Robert auf bestimmte Grenzen beim EMDR gestoßen ist, hat er begonnen zu experimentieren und ist durch Zufall auf IMTT gestoßen und hat es dann auf eine geniale Art und Weise über die Jahre hinweg immer mehr und mehr weiterentwickelt.
Mhm.
Und im Grunde genommen ist es so, dass die Gefühle, die wir haben und Basisgefühle, die sehr vielen Gefühlen im Hintergrund stehen, ist entweder eine Todesangst oder ein Schmerz.
Mhm.
Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel schämen, dann ist das schmerzhaft.
Mhm.
Oder es ist eine Angst dahinter. Die Angst, aus der Gruppe hinauszufallen.
Mhm.
Und so kann man sehr viele Gefühle auf eine Todesangst oder auf einen Schmerz zurückführen. Und wenn man jetzt versuchen würde, und jedes Gefühl ist im Körper gespeichert, also hat auch im Körper eine Repräsentation.
Mit einer eigenen Interpretation davon.
Genau, das heißt, wenn wir jetzt ein Gefühl spüren, dann haben wir zu diesem Gefühl eine bestimmte Körperreaktion.
Mhm.
Wir spüren es auf eine bestimmte Art und Weise. Unser Körper geht in eine bestimmte Position.
Mhm.
Und spannenderweise ist es so, wenn ich einen Patienten frage, diesen Schmerz, eine Person spürt zum Beispiel Trauer.
Mhm.
Und hinter Trauer ist meistens ein Schmerz. Zum Beispiel der Schmerz, diese Person verloren zu haben.
Mhm.
Und wenn ich jetzt frage, wenn dieser Schmerz eine Farbe hätte, welche Farbe wäre das? Und ganz interessanterweise sagt wirklich fast jeder Patient fast jedenfalls sofort eine Farbe ein.
Mhm.
Das kommt einfach ganz automatisch.
Mhm.
Genauso wie wenn man jemanden fragen würde, wenn du Angst hast, welche Position hat dann dein Körper? Dann gehen wir auch alle in so eine Kauerposition.
Ja, da gibt's ja tatsächlich, fällt mir gerade ein, Studien, die sogar belegen, dass die verschiedenen Emotionen auch ähnlich körperlich verortet werden.
Genau. Und bei IMTT wird eben genau diese Basis, die das problematische Gefühl auslöst, erarbeitet.
Mhm.
und dann losgelassen über den Umweg der Farbe.
Mhm.
Das heißt, man stellt sich vor, dass diese Farbe aus verschiedenen Körperteilen entweicht.
Mhm.
Und es ist ganz spannend, es wirkt so verrückt. Aber ich hatte so viele Patienten, bei denen so viele Probleme in so kurzer Zeit aufgelöst wurde.
Mhm.
Und mittlerweile gab es eine Studie von der University of San Diego,
mhm.
die im Februar veröffentlicht wird, wo wirklich gezeigt wurde, dass innerhalb von 5 Sitzungen
mhm.
bei 24 von 25 Patienten, die alle die Diagnose posttraumatische Belastungsstörung hatten,
mhm.
nach diesen 5 Einheiten die Diagnose nicht mehr gegeben werden konnte,
mhm.
da sich die Symptome so stark verbessert hatten.
Mhm.
Ja, und das zeigt eben auf wissenschaftliche Art und Weise auch, dass es funktioniert. Und das zweite Prinzip, das dabei verwendet wird, ist, dass man sich vorstellt, diese innere Bilder, die damit verbunden sind,
mhm.
zum Beispiel die Mutter, die einen schimpft, oder der Lehrer, der einen für blöd erklärt, oder der Crash des Autounfalls, dass man sich vorstellt, dass man dieses innere Bild explodieren lässt
mhm.
oder in viele kleine Partikel auflöst, die sich ins Universum bewegen.
Mhm.
Und dann setzt man es noch einmal zusammen und plötzlich kann man es nicht mehr so gut zusammensetzen.
Mhm.
Und dann löst man es wieder auf und versucht es wieder zusammenzusetzen. Und wenn man das oft genug wiederholt, sind viele Klienten gar nicht mehr richtig in der Lage, das Bild wirklich visuell zu erinnern.
Mhm.
Ich hatte eine Klientin, die gemeint hat, dass es beinahe befremdlich ist, dass sie nicht mehr so richtig erinnern kann, was damals passiert ist.
Mhm.
Klar, man weiß schon noch den Kontext, was war. Man verliert seine Geschichte nicht.
Mhm.
Man schneidet ja nicht einen Teil des Gehirns weg. Aber es ist dann plötzlich genauso belastend oder nicht belastend, wie wenn man vom Frühstück gestern erzählt.
Mhm.
Und genauso, und es klingt wie ein Wunder. Und ich habe mir schon so oft gedacht, wie dankbar bin ich, dass ich diese Methode lernen durfte,
mhm.
weil sich's für mich auch ganz oft wie ein Wunder anfühlt.
Ja, also man merkt dir förmlich, dass du das aus voller Begeisterung und auch eigener Erfahrung, die dahinter steckt, dass du das so rüberbringst und vermittelst. Ich bin jetzt wirklich auch sehr neugierig geworden. Ich meine, ich habe das Buch allerdings auf Englisch. Ich weiß, dass du das in der Zwischenzeit auf Deutsch übersetzt hast. Es ist wirklich, ja, es klingt wirklich, wie du schon gesagt hast, sehr unwirklich, ne? Aber ich kann es, ja, ich glaube, dass wenn du darüber sprichst und auch die Mechanismen dahinter erläuterst, dann macht das ja auch wieder mit dem Sinn, was wir eben über die Verarbeitung von diesen Reizen im Gehirn gesagt haben. Wir haben ja gesagt, die werden so fragmentiert, nicht richtig verarbeitet, nicht richtig prozessiert und am Ende passiert das dann durch so eine Methode bis hin zu dem, dass man hinterher quasi das ganze Bild zwar hat, aber dass es eben nicht mehr in diesen diffusen, in diesen Einzelteilen oder in diesen Fragmenten, dass es da quasi nicht mehr so sein, wie soll ich das sagen, so sein Eigenleben führen kann, oder?
Dass es am richtigen Platz ist.
Und am richtigen Platz. Abgespeichert, abgelegt. Wo ist es dann? Im Hippocampus? Nein, wo wird es?
Naja, es wird dann netzwerkartig ins Gehirn eingespeist.
Ja. Mhm.
Aber es ist halt nicht mehr so, dass es wie ein Geist ist, der immer wieder zum Spuken anfängt, ohne dass man eine Kontrolle darüber hätte. Sondern es ist dann einfach eine Erinnerung. Es ist ein Teil der eigenen Geschichte, was passiert ist.
Mhm.
Aber es macht nichts mehr.
Es kann also als biografische Erinnerung abgespeichert
genau.
werden.
Es ist vorbei. Es hat mich geprägt und hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Aber es macht nicht mehr, dass ich Angst bekomme. Es macht nicht mehr, dass ich traurig bin. Und das Ganze funktioniert eben nicht nur bei traumatischen Erinnerungen,
mhm.
sondern wie erwähnt, wenn jetzt zum Beispiel ein Todesfall passiert, wenn man den Partner verliert,
mhm.
dann tut das unglaublich weh. Und es dauert unglaublich lange, diesen Trauerprozess, das Ganze zu verarbeiten, was passiert ist.
Mhm.
Wenn man jetzt aber in der Lage ist, relativ bald diesen Schmerz loszulassen, dann kann man beginnen, dankbar zu sein, die man die Zeit für die Zeit, die man mit diesem wunderbaren Menschen hatte. Und das rückt in den Vordergrund.
Mhm.
Und diesem Gefühl von Schmerz weicht ein Gefühl von, das verwandelt sich in ein Gefühl von Dankbarkeit, dass man eine gute Zeit mit diesem Menschen hatte. Und das ist natürlich eine ganz andere Lebensqualität.
Ich würde doch mal so dieses ganz Besondere an der Methode versuchen zu verstehen, dieses, was macht die so wirkungsvoll? Ist es das Visualisieren oder was würdest du sagen aus deiner eigenen Erfahrung?
Ich kann nicht sagen, was es ist, was es wirkungsvoll macht. Ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung und mittlerweile auch von der Studie belegt, dass es wirkungsvoll ist. Was ich oft bemerkt habe, ist, dass wenn man es wirkt nämlich so einfach.
Mhm.
Aber wenn man am falschen Punkt ansetzt, kommt das Problem wieder.
Mhm.
Wenn man aber am richtigen Punkt ansetzt, dann ist es für immer weg. Und man kann sich das so vorstellen, wenn man zum Arzt geht, weil man sich Scherben im Fuß eingezogen, also auf Scherben getreten ist und die jetzt im Fuß, diese Splitter im Fuß sind, dann geht man zum Arzt und lässt sich die hinausziehen.
Mhm.
Und das machen wir mit IMTT. Wir ziehen diese Splitter aus dem Geist des Patienten.
Mhm.
Und man würde den Arzt ja nicht fragen, werden die Splitter wieder hineinkommen?
Nein, es könnte nur sein, dass Splitter drin bleiben und sich entzünden.
Ganz genau.
Und so ist es dann wahrscheinlich mit dem nicht richtigen Verarbeiten.
So ist es, genau, so ist es auch bei IMTT.
Mhm.
Wenn ich jetzt hergehe und irgendwo versuche, etwas hinauszuziehen, wo gar kein Splitter ist, dann spürt man zwar, dass sich irgendwas tut, aber es hat keinen lang anhaltenden Effekt.
Mhm.
Das ist, wenn man den falschen Ansatzpunkt findet. Mhm. Und das ist sehr oft, wenn Menschen beginnen, mit IMTT zu arbeiten, dass sie den falschen Ansatzpunkt finden.
Mhm.
Deshalb auch diese ganze Ausbildung, dieser ganze Lehrgang, um wirklich den vollen Effekt zu haben.
Mhm.
Das Zweite ist, dass man in einer Sitzung einfach so weit kommt und danach der Schmerz besser ist, aber nicht ganz weg ist, weil einfach noch Splitter drin geblieben sind.
Mhm.
Und das Dritte ist, man hat alle Splitter draußen, dann ist der Fuß halt noch ein bisschen blutig und die Woche danach ist nach wie vor ein bisschen schmerzhaft, weil man einfach noch eine Wunde da hat, aber danach verheilt es und dann kann man sich plötzlich gar nicht mehr erinnern, dass man das Problem mal hatte.
Mhm.
Und ich schwöre, ich hatte tatsächlich Patienten, die ich dann nach 5, 6 Sitzungen daran erinnern musste, dass sie ja mal Panikattacken hatten.
Mhm. Ja, und gut, wir reden jetzt von dem Ansatz im, also wirklich dann in dem therapeutischen Bereich. Und beim EMDR war es ja auch so, dass sich das dann relativ schnell auch in den außertherapeutischen Bereich durchgesetzt hat, zum Glück. Also ich kann auch tatsächlich zumindest für EMDR sagen, dass ich da nicht mehr ohne dem arbeiten kann. Jetzt bin ich natürlich total neugierig auf das IMTT. Ist das auch etwas, was im außertherapeutischen Bereich, also was du da siehst?
Ja, es ist auch, also auch jemand, der nicht Therapeut ist, kann auf jeden Fall ohne Probleme den ersten Teil der Ausbildung machen.
Mhm.
Das Einzige, was, es ist jetzt auch ein Lehrgang in Arbeit und im Gespräch bezüglich einem Image-Transformations-Coach.
Ah ja.
Das, was einfach wichtig ist, man braucht gewisse Grundlagen zu Trauma und zu psychischen Erkrankungen, einfach auch, um zu erkennen, wo die Grenzen sind.
Ja.
Weil ein Ereignis wie das genannte mit dem Lehrer, das kann leicht ein Coach verarbeiten. Wenn es jetzt aber um schwerstens über Jahre hinweg passierten sexuellen Missbrauch geht, dann würde ich das eher einem Therapeuten überlassen.
Ja.
Oder wenn wirklich eine schwere bipolare Störung dahinter ist, da weiß man, wenn man jetzt nicht ausgebildet genug ist, ob man nicht irgendwie an einem Rädchen dreht, an dem man besser nicht gedreht hätte.
Ja, das ist der Grund, weshalb ich in meinem Netzwerk gute Therapeutinnen habe und da sehr dankbar bin, wenn ich gerade solche dann doch, was schon auch eher in Richtung wirkliche psychischen Erkrankungen geht, das hat ja nichts im Coaching zu suchen, aber das stimmt schon, man muss es tatsächlich erkennen können. Ja, jetzt hast du mich wirklich sehr neugierig gemacht auf das IMTT. Ich habe wirklich sogar große Lust, jetzt das mal am eigenen Körper auszuprobieren.
Ja, dann mach mal einfach bald einen Termin.
Und da würde mich jetzt interessieren, du sitzt ja in Klagenfurt. Geht das auch online?
Natürlich, natürlich. Ich persönlich habe meine gesamte Selbsterfahrung ausschließlich online gemacht, bei Robert Miller. Ich hatte das Privileg, mit ihm persönlich zu arbeiten, ist zu dem Zeitpunkt in Kalifornien gesessen. Bei ihm war es in der Früh, bei mir war es am Abend und ich war in Österreich. Und ich muss sagen, es hat mein Leben im positiven Sinn komplett umgedreht.
Ja, das klingt super. Vielleicht können wir das sogar so machen, dass wir das als Demo, also so als
sehr gerne
Demo-Session machen und da können dann noch viele vielleicht sogar einen Weg finden für Themen, die sie tiefer beschäftigen.
Sehr gerne.
Hättest du denn noch an die Zuhörerinnen und Zuhörer des Trauma at Work Podcasts, jetzt spreche ich auch schon so Denglisch, weil wir uns so viel gedanklich in den USA bewegen bei dem Thema. Hast du irgendeinen Rat, den du mitgeben möchtest?
Ja, und zwar im Unternehmenskontext. Man hat Mitarbeiter, die sind erfolgreich und die sind wegen ihrem Hintergrund, ihrer Vergangenheit erfolgreich. Genauso gibt es aber auch Mitarbeiter, die sind in dem, was sie tun, nicht erfolgreich. Und das hat auch mit ihrem Hintergrund, ihren Erfahrungen und ihren Erinnerungen zu tun. Und wenn man sich immer im Hinterkopf behaltet, dass wenn ein Mitarbeiter Probleme macht, dass das vielleicht einen Grund hat und dass dieser Grund auch aufzulösen ist, dann kann man vielleicht Mitarbeitern ermöglichen, durch den richtigen Ansatz sich im Unternehmen wieder wohlzufühlen, die eigene Aufgabe besser zu bewältigen. Und als Führungskraft hat man dann einen Mitarbeiter, der dem Unternehmen auch mehr positive Gewinne erzielen kann.
Ja, oder vielleicht auch gesünder ist.
Oder auch gesünder ist.
Also klar, Leistungsfähigkeit, Gesundheit, das ist ja, sind ja immer so die Schlagworte.
Weniger Krankenstände.
Ja.
Weniger Fluktuation.
Ja. Ja, wir sind jetzt tatsächlich auch schon fast eine Stunde im Gespräch. Ich denke, wir könnten noch viel, viel mehr ansprechen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf unseren nächsten Termin und unser, ja, und meine Selbsterfahrung sozusagen.
Ich freue mich schon, dass ich dir zeigen kann, wie mächtig IMTT ist.
Ja, und ich kann es dann gleich selber mit meiner eigenen EMDR-Erfahrungen und Anwendungen abgleichen und bin da wirklich schon sehr, sehr neugierig. Dann ja, darf ich mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden. Das war eine neue Episode im Trauma at Work Podcast, heute mit Dr. Diana Schaffer in Wien. Und wir haben nochmal genauer hingeschaut, was traumatischer Stress ist, wie sich das auch im Körper auswirkt und im Gehirn. Das Gehirn gehört ja auch zum Körper. Das wird ja gerne getrennt betrachtet, ist aber nicht so. Wir haben gesehen, dass das wirklich um Reaktionen in den kleinsten Teilen unseres Körpers geht. Ich danke dir nochmal für das Gespräch und ich verabschiede mich jetzt von allen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war eine neue Folge von Trauma at Work, der Podcast mit Ivana Scharf für werteorientierte Leaderinnen und Leader. Für mehr Einblicke in traumakompetentes Leadership abonniere den Podcast und aktiviere die Glocke. Erledigt? Dann bis zum nächsten Mal.